Money on Her Mind, der DK Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK-Podcast rund um Geld- und Karrierethemen. Wir wollen heute über ein ganz aktuelles Thema sprechen, denn vor ein paar Tagen wurden die Zahlen zum deutschen BIP im Jahr 2024 veröffentlicht. Außerdem schauen wir uns für euch an, was sich aktuell in Politik und Wirtschaft in Deutschland und rund um die Welt so tut und was das natürlich für euch und eure Geldanlage bedeutet. Dazu ist auch heute wieder meine Kollegin, DK-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann bei mir. Hallo Gabriele, schön dich zu sehen.
Hallo Tanja, ich freue mich auf unser heutiges Thema.
Bevor wir jetzt mal auf die Zahlen blicken, holen uns vielleicht mal ganz kurz ab für diejenigen, die sich nicht mehr so gut dran erinnern können. Ich glaube, wir haben schon mal über das BIP gesprochen. Das steht ja für Bruttoinlandsprodukt. Aber was genau ist das eigentlich und warum ist das eine Kennzahl, die auch für uns als Anlegerin spannend ist?
Bruttoinlandsprodukt, das lernen manche vielleicht auch in der Berufsschule oder in der Schule oder im Studium. Das ist, wenn wir es als Definition nehmen, die Summe aller innerhalb von einem bestimmten Zeitraum produzierten Güter und Dienstleistungen, die in einer Volkswirtschaft produziert, erzeugt werden. Und am Ende brauchen wir das Bruttoinlandsprodukt, um den Wohlstand zu messen und den Zuwachs des Wohlstands. Das ist eine ganz umstrittene Sache, darf man nie vergessen. Also da gibt es jetzt gerade auch wieder im Zuge von Klimaschutz und nachhaltigem Wirtschaften gibt es wieder ganz große Diskussionen, ob das wirklich geeignet ist. Dazu können wir dann mal zwei andere Podcasts machen. Aber am Ende steht das dafür, wie viele Güter, Dienstleistungen haben wir zur Verfügung, können wir konsumieren. Wenn das mehr wird, dann heißt das, unser Wohlstand steigt. Und deshalb ist das Bruttoinlandsprodukt auch wirklich bei uns Volkswirten ganz stark im Fokus.
Und die neuesten Zahlen zeigen ja ein Minus von 0,2 für das Jahr 2024. Was genau bedeutet das denn? Denn so eine schrumpfende Wirtschaft ist ja jetzt auf den ersten Blick kein so gutes Signal.
Da hast du recht, Tanja, genau. Und wenn wir das nochmal ganz konkret fassen, was heißt schrumpfendes Bruttoinlandsprodukt? Also es werden weniger Güter und Dienstleistungen produziert, also es werden weniger Handys verkauft, man geht weniger zum Friseur. Diese Summe von all dem, was wir machen, Restaurantbesuche, Bahnfahrkarten kaufen, alles das wird dann weniger. Und das heißt, den Menschen steht weniger zur Verfügung. Und das heißt am Ende ja auch, Wirtschaftsleistung geht gegenüber dem Vorjahr zurück. Schwächere Nachfrage, vielleicht weil es hohe Energiepreise waren, weil vielleicht auch geopolitische Unsicherheit da war. Also negative Veränderungsrate beim Bruttoinlandsprodukt bedeutet, die Konjunktur ist ins Stocken geraten. Deutschland ist zurzeit schwach auf der Brust. Wir haben ja die zwei Schlüsselindustrien, Maschinenbau und Automobil. Die sind beide zurzeit aus vielerlei Gründen schwach. China ist besser geworden überall. Die sind stärkere Konkurrenz. Sie machen Dinge besser und billiger. Und dann haben wir noch viel Bürokratie. Die Unternehmen haben es schwerer. Dann wollen die nicht investieren. Die Menschen sind verunsichert. Eigentlich hätten sie genug Geld fürs Konsumwachstum, aber sie sparen, weil sie nicht wissen, was die Zukunft bringt. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja, das ist wirklich ein sehr besorgniserregendes Signal, wenn wir da ein Minus stehen haben und das auch schon zum zweiten Mal in Folge.
Und nochmal auf meine anfängliche Frage zurückzukommen, wie wirkt sich das denn für uns als Anlegerinnen und Anleger dann aus?
Der direkteste Weg ist, schrumpfende Wirtschaft heißt, die Unternehmen haben weniger Umsätze, die verkaufen weniger Gewinne und das belastet natürlich den Aktienmarkt. Also das ist dann das Erste und nicht nur am Aktienmarkt, auch am Rentenmarkt kann ich das zu spüren bekommen, wenn dann Unternehmen Probleme kriegen, Unternehmensinsolvenzen, das belastet dann wieder die Unternehmensanleihen, dann haben Staaten weniger Steuereinnahmen dadurch. Also das sind ganz viele Dinge, die dann grundsätzlich gerade bei Wertpapieranlegerinnen dazu führen, dass man tendenziell in solchen Zeiten vielleicht mit Verlusten rechnen muss.
Und ist denn so ein negatives BIP auch automatisch immer ein Grund zur Sorge?
Gut, dass du das so jetzt so sagst, Tanja, mit diesem negativen BIP, das ist ganz witzig. Das sagen manchmal sogar meine Kollegen, das sagen ganz viele. Ich persönlich bin ja so ein Zahlenmensch und da ein bisschen detailverliebt, muss ich zugeben. Das Bruttoinlandsprodukt ist da nicht negativ. Negativ ist nur die Veränderungsrate, also es ist weniger. Negatives BIP geht nicht, weil Summe aller Güter und Dienstleistungen. Ich kenne ja keine negative Summe haben. Genau. Da müsste ich ja gerade kaputt schauen. Naja, egal. Also, negativ ist die Veränderungsrate. Ist das ein Grund für Sorge? Ja, natürlich. Und zwar für ganz viele. Angefangen von, ich habe da einen Staat, bei dem schrumpft das Bruttoinlandsprodukt. Heißt, der Staat hat weniger Steuereinnahmen und muss aber im Normalfall dann mindestens gleich viel finanzieren wie in normalen Jahren mit einem positiven BIP, nein, mit einer positiven Veränderungsrate beim Bruttoinlandsprodukt. Da habe ich ein Problem. Ich habe ein Problem bei den Sozialversicherungen, weil normalerweise dann auch weniger Einkommen da sind. Und dann hat die Rentenversicherung weniger Einnahmen. Die privaten Haushalte, die müssen sich Sorgen machen, weil normalerweise schrumpfendes Bruttoinlandsprodukt auch heißt höhere Arbeitslosigkeit. Achtung, da zum Glück ist es zurzeit kein Problem oder kein großes Problem. Wir haben ja zurzeit so eine niedrige Arbeitslosenquote und wir haben tendenziell ja eher Knappheit von Arbeitskräften. Also zum Glück, das ist jetzt gerade kein Problem. Aber für die Unternehmen ist es ein Problem. Denn die Unternehmen, die brauchen ja eigentlich und die leben davon, dass sie Wachstum haben, dass sie mehr produzieren und dadurch dann auch ihren Arbeitskräften mehr Geld zahlen können. Und in einer schrumpfenden Wirtschaft ist das schwierig. Wobei auch da muss ich dann gleich sagen, keine Sorge, so schlimm ist es doch nicht. Ganz viele von unseren deutschen Unternehmen leben von der Weltwirtschaft und nicht von der deutschen Wirtschaft. Und die Weltwirtschaft, die wächst ja weiterhin. Also das ist ganz okay. Jetzt nochmal was, wo man nochmal relativieren muss, Grund zur Sorge. Nicht immer ist es so, dass jetzt eine schrumpfende Wirtschaftsleistung, schrumpfendes Bruttoinlandsprodukt, dass das schwierig ist. Manchmal ist es nur kurzfristig eine konjunkturelle Geschichte. Manchmal ist es aber auch langfristig eine strukturelle Geschichte. Und gerade wenn mal 2 Jahre in Folge das Bruttoinlandsprodukt schrumpft, dann kommt schon der Verdacht ein bisschen näher, das ist nicht nur kurzfristig, weil wir konjunkturelle Probleme haben, sondern das könnte langfristiger sein, weil die Wirtschaft einfach generell nicht mehr richtig stark ist, nicht mehr die richtigen Wachstumskräfte hat. Und insofern auch da wieder, wir reden ja nicht nur über die Sorgen von Verbrauchern und von Staaten und Regierungen und Unternehmen, sondern auch von uns Anlegerinnen. Gerade in dem Fall müssen wir dann schauen, sind unsere Geldanlagen, sind jetzt vielleicht zu sehr auf Deutschland konzentriert und leiden die dann stärker darunter, dass Deutschland zurzeit schwach auf der Brust ist? Oder haben wir weltweite Anlagen, wo wir sagen, naja, schade, dass es Deutschland schlecht geht, aber mein Geldanlagen macht das nichts aus. Also wenn ich so ganz jetzt mal mit Fachchinesisch bezeichne, wir müssen wirklich aufpassen, dass wir keinen Home Bias haben.
Home Bias, ich glaube, das hast du schon mal in einer unserer früheren Folgen erwähnt. Was genau bedeutet das in dem Kontext?
Der Home Bias, das ist so diese Verzerrung zu, wenn ich als Anlegerin mein Geld anlege, wenn ich dann sage, das, was ich gut kenne, darauf verlasse ich mich, da lege ich an. Also typisch deutsche Aktientitel, deutsche Unternehmensanleihen. Das nennt man Home Bias, wobei ich dann schon wieder aufpassen muss. Also wenn man dann sagt, oh ja, und wenn man dann irgendwelche Aktien rauskauft, die sich auf den DAX orientieren, dann ist das ja auch Home Bias. Nein, das ist es zum Glück nicht. Also der DAX ist international, die Unternehmen sind international, die machen ihre Gewinne weltweit. Und weil die Unternehmen ihre Gewinne weltweit erwirtschaften und weltweit erfolgreich sind, deshalb ist auch trotz aller Sorgen um Deutschland der DAX zurzeit immer wieder auf neuen Rekordhochs. Klar, es geht auch wieder runter, aber er erreicht auch wieder neue Rekordhochs. Und man weiß, trotz aller strukturellen Probleme in Deutschland, dem Aktienmarkt geht es ziemlich gut.
Und wenn du jetzt schon zum zweiten Mal diese strukturellen Probleme ansprichst, dann passt das auch ganz gut zum nächsten Thema, über das wir heute reden wollten. Das letzte Mal liegt schon wieder eine Weile zurück, das war im vergangenen Jahr, aber wir dürfen ja nächsten Monat wählen. Und sicherlich wird diese schwächelnde deutsche Wirtschaft auch ein zentrales Wahlkampfthema sein.
Oh ja, das wird es auf jeden Fall, denn am Ende ist eine Bevölkerung immer dann zufrieden mit ihrer ist die Bevölkerung immer dann zufrieden mit ihrer Regierung, wenn die Wirtschaft gut läuft und die Arbeitslosigkeit niedrig ist. Und das wissen wir aber jetzt schon von den Wahlprogrammen der Parteien. Natürlich werden die, wenn sie an die Regierung kommen, unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Die einen werden stärker auf das Thema Klimaschutz, nachhaltiges Wirtschaften setzen, also auf erneuerbare Energien fördern, Klimaschutzprogramme und solche Dinge. Dann gibt es andere Parteien, die sagen, die Wirtschaft ist jetzt wichtig, das Wachstum ist wichtig, wir werden eher Steuern senken oder vielleicht Wachstumsanreize setzen. gerade da ist es natürlich wichtig, auch für mich als Anlegerin, dass ich mich informiere, dann auch weiß, naja, je nachdem, welche Regierungskoalition zustande kommt, wird dann die deutsche Wirtschaft besser oder schlechter. Und natürlich auch, dass ich mich als Wählerin informiere, was für mich wichtig ist.
Das auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, wie beeinflussen solche Reformpläne die Wirtschaft und die Geldanlage? Ich vermute ja, dass es wahrscheinlich recht schwierig ist, solche Änderungen, wenn man jetzt, man muss sich erst ein Reformpaket überlegen, dann muss man es auch irgendwie durchgewunken bekommen und dann muss man es ja auch noch umsetzen. Es geht sicherlich nicht von heute auf morgen und dann wird es vermutlich auch noch einen ganzen Moment dauern, bis die Effekte dann wirklich auch ihre Wirkung zeigen.
Das ist so das, was einem auch echt Sorgen machen kann, Tanja. Ja, da hast du recht. Denn wenn man den politischen Prozess bedenkt, wie lange das geht, bis man sich einigt auf so ein Reformpaket und dann muss es noch durch den Bundestag, durch den Bundesrat durch und dann muss es wirklich auch so verabschiedet werden. Also trotzdem ganz klar, wenn ich wirtschaftsfreundliche Reformen durchführe als Regierung, das stärkt das zukünftige Wachstum. Und das macht den Aktienmärkten immer Freude. Und wenn du sagst, das geht lange, ja, aber wenn die Aktienmärkte sehen, da ist eine Regierung, die wird jetzt demnächst mal beherzte Reformen durchsetzen, dann freuen sich die Aktienmärkte so, dass sie das oft auch schon vorwegnehmen. Man muss allerdings aufpassen, wenn ich jetzt so begeistert über Reformen rede, solche Reformen tun im ersten Schritt hauptsächlich weh, und zwar allen. Und deshalb ist die Wahlbevölkerung selten erfreut, wenn sie hört, jetzt gibt's Reformen, weil oft sind das Einschnitte bei Sozialleistungen, oft ist es dann auch Veränderung, Veränderung ist immer anstrengend. Also insofern, Reformen sind grundsätzlich positiv, aber sie sind schwer durchzusetzen, weil, wie gesagt, sie verursachen dann oft auch Schmerzen und manche müssen einfach dafür zahlen, manche profitieren. Meine Erfahrung in meiner langen Zeit jetzt als Volkswirtin ist, dass Reformen grundsätzlich erst dann angepackt werden, wenn wirklich eine richtige Krise da ist. Also auch wenn die Bevölkerung merkt, so kann es nicht weitergehen, es ist jetzt so schwierig, wir sind auch bereit, mal Schmerzen in Kauf zu nehmen, und dann erst kann die Regierung das anpacken. Ansonsten ist es eher so, dass wenn Regierungen in guten Zeiten Reformen machen, dann schimpfen die Leute und wählen die Regierung ab.
Und wie ist das denn eigentlich mit den Reformen? Die werden ja sicherlich auch Geld kosten. Heißt das dann, dass für die Verbraucherinnen und Verbraucher Steuern steigen oder vielleicht auch die Schulden, die Deutschland aufnehmen muss?
Die Frage ist gut, Tanja. Also ob das dann mehr kostet, solche Reformen, oder weniger, das kommt dann wieder drauf an. Werden eher Dinge eingespart oder muss man zuerst mal investieren und braucht dafür viel Geld? Und das ist schon ein großes Thema und in Deutschland ist ganz klar, also wir müssen jetzt so viel investieren in die Zukunft, dass das entweder höhere Steuern oder höhere Staatsverschuldung bedeutet.
Und wenn wir jetzt schon beim Thema Staatsverschuldung sind, wie steht es denn da aktuell um uns?
Da staunt man, Tanja, eigentlich ganz gut, weil die deutsche Schuldenstandsquote, die ist zurzeit bei gut 60%, das entspricht eigentlich sogar weitgehend den europäischen Vorgaben und wir sind eigentlich zurzeit da ganz gut, also 60% in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt, da ist auch dann die Inflation eingerechnet. Und wenn wir dann vergleichen mit den USA, die haben über 120% Staatsschulden in Relation zum nominalen Bruttoinlandsprodukt. Japan ist bei 240%, also das zweieinhalbfache der jährlichen Wirtschaftsleistung. Auch China als Emerging Market hat schon 100%. Da stehen wir in Deutschland ganz gut da. Auch Euroland insgesamt hat 90%, also deutlich mehr als unsere 60%. Super. Aber leider hat das auch einen Grund. Deutschland hat in den letzten Jahren so viel gespart, ganz besonders am Infrastrukturausbau. Und das merken wir alle ja im Alltag. Die Schiene, die Bahn, da hat man viel verpasst in den letzten Jahren. Auch in Sachen Straßen, Schulen, Sporthallen, öffentliche Einrichtungen, auch Digitalisierung, der Digitalisierungsausbau, da ist überall gespart worden. Das ist dann leider einer der Gründe, warum unsere Schulden so niedrig sind. Aber insofern kann man schon sagen, naja, da könnte Deutschland vielleicht auch ein bisschen mehr Geld ausgeben, um dann die Dinge jetzt wieder nachzuholen. Außerdem darf man nicht vergessen, wir werden in Zukunft mehr für unsere Verteidigung ausgeben müssen, weil es die USA nicht mehr tun werden mit der neuen US-Regierung. Unsere Bevölkerung wird älter, Sozialversicherung kostet mehr, das kostet den Staat. Und am Ende haben wir auch noch ganz viele versteckten Lasten. Also egal ob wir Reformen bekommen oder nicht, das Thema Staatsverschuldung wird uns die nächsten Jahre begleiten.
Und es wird ja auch viel darüber diskutiert, jetzt in dem ganzen Wahlkontext die Schuldenbremse in Deutschland abzuschaffen, damit eben diese Investitionen in all die wichtigen Themen, die du gerade angesprochen hast, wieder möglich sind. Was sagst du dazu?
Das ist ein ganz strittiges Thema. Da kann man sich ganz übel dann auch verbrennen. Ich würde mal sagen, prinzipiell ist die Idee der Schuldenbremse gut, damit eben ein Staat nicht anfängt, sinnlos Geld auszugeben. Ob die Schuldenbremse in der Form, wie sie jetzt im Augenblick da ist, wirklich sinnvoll ist, auch für die augenblickliche Situation, darüber kann man wirklich streiten. Und deshalb ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, wenn man die Schuldenbremse so ein bisschen verändert, damit es für Deutschland möglich ist, seine Infrastruktur zu stärken und damit eben auch die Wachstumskräfte für die Zukunft zu stärken und ganz nebenbei auch noch mit ein paar Themen wie nachhaltiges Wirtschaften und Digitalisierung fertig zu werden.
Wozu braucht man denn diese Schuldenbremse überhaupt, wenn man jetzt sieht, dass wir so weit hinter der Staatsverschuldung von so gut wie allen anderen Ländern liegen?
Da hast du auch recht. Zum einen, es gibt ja diese Regel im europäischen Gefüge, beim Euro, diese Maastricht-Kriterien, 60%. Da sind wir in der Nähe. Also eigentlich ist es schon gut und richtig, dass wir uns auch da wieder bewegen. Und man merkt bei anderen Ländern, beispielsweise Frankreich. In Frankreich ufert ja gerade die Staatsverschuldung aus. Und gleich muss man dann am Kapitalmarkt auch mehr Rendite bezahlen. Also das heißt, die Zinsen werden dann höher. Dann wird das noch teurer mit den Staatsschulden. Und Staatsschulden heute heißt immer, ich laste den nächsten Generationen die Verantwortung auf. Die müssen die Schulden dann auch bedienen, die Zinsen zahlen. Also eigentlich ist es gut, dass man Staatsschulden begrenzt. Und der Anreiz ist eigentlich nicht da, das zu tun. Man lastet gerne den zukünftigen Generationen das auf. Also insofern ist es schon gut, dass man so eine Regel hat, dass man sagt, nicht zu viel Schulden machen. Aber wenn wir jetzt wieder deshalb habe ich vorhin auch so gelacht, im Vergleich, also wir sind auf jeden Fall mindestens die Einäugigen in dieser Gesellschaft mit dem relativ am wenigsten Staatsschulden. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, solange die Kapitalmärkte die Staatsschulden finanzieren, bereit sind, dafür auch Geld bereitzustellen, muss man für den Zeitpunkt dann sagen, naja, dann kann man da vielleicht auch mal ein bisschen lockerer seine Sachen, neue Schulden machen.
Was würdest du sagen, bedeutet das zusammengefasst für unsere Zuhörerinnen?
Also nochmal, wenn jetzt Staatsschulden steigen, heißt das Zinszahlungen steigen auch. Das heißt, es sind mögliche Steuererhöhungen in der Zukunft. Man muss auch aufpassen in Sachen Sozialversicherungen. Wir dürfen nicht vergessen, der Staat schießt eigentlich schon ganz schön viel Geld rein in die Rentenversicherung, in die Krankenversicherung. Wenn er dann irgendwann zu hohe Schulden hat, sich das nicht mehr leisten kann, dann kann er auch da weniger zuschießen. Das heißt, es kann eine zukünftige Rente, also was auch alles. Und dann habe ich gerade eben schon erwähnt, wenn Schulden steigen, dann kann es auch sein, dass die Zinsen hochgehen, weil der Kapitalmarkt sagt, so finanzieren wir dir deine Schulden nicht mehr, wir wollen eine Risikoprämie haben. Und wenn dann die Zinsen steigen, das tut auch den Schuldnern weh.
Dann lass uns das vielleicht der Reihe nach nochmal ein bisschen genauer durchgehen. Was genau meinst du, wenn du Steuererhöhung sagst?
Wenn wir die zwei ganz großen Blöcke von Steuereinnahmen von unserem Staat anschauen, dann ist es die Einkommensteuer und es ist die Umsatzsteuer. Und beides trifft uns direkt. Wenn wir berufstätig sind, zahlen wir unsere Einkommensteuern. Wenn wir einkaufen gehen, egal was wir kaufen, wir zahlen ja immer die Umsatzsteuer. Es gibt auch noch Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, alle möglichen Steuern. Und grundsätzlich, egal wo, wenn Steuern erhöht werden, macht das Leben ja noch teurer. Und gerade für die Unternehmen ist es ganz gefährlich, wenn bei denen Steuern steigen, dann werden sie im internationalen Vergleich weniger wettbewerbsfähig. Gerade wenn wir jetzt in den USA schauen, ein Herr Trump will Steuern senken, damit werden die US-Unternehmen wettbewerbsfähiger. Und insofern müssen wir in Deutschland schon da auch aufpassen, dass wir mit den Steuern nicht zu hoch gehen. Also wieder gut, wenn man nicht so viele Schulden hat, dass man nicht so die Steuern hochsetzen muss. Und jetzt sind wir wieder beim Geldanlegen. Wenn die Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig sind, haben sie weniger Gewinne, dann steigen die Aktienkurse weniger stark. Also auch da muss man einfach bei den Staatsschulden aufpassen.
Und du hast gerade schon ein paar Stichworte zu Sozialversicherung gesagt. Also Krankenversicherung wird teurer. Das haben wir ja auch zumindest viele vermutlich dieses Jahr mitbekommen. Ja. Das wird alles sicherlich wenig Begeisterung in der Bevölkerung auslösen, oder?
Ja, definitiv. Und Und das ist auch das Thema von Reformen. Eigentlich wissen alle, Sozialversicherungen, Rentenversicherung und Krankenversicherung müssten reformiert werden. Eigentlich müsste man sagen, Rentenversicherung zahlt weniger aus, also die Menschen heute kriegen schon weniger Rente, die in Zukunft auch. Eigentlich müsste man auch sagen, bei der Krankenversicherung, es wird so Grundausgaben werden bezahlt, aber man muss zuzahlen bei Medikamenten, man muss sich einschränken bei Arztbesuchen und sowas, damit die überhaupt bei vernünftigen Beiträgen weiterhin wirtschaften können. Das meine ich alles mit schmerzhaften Reformen. Und umgekehrt muss man aber sagen, das ist alles unumgänglich. Also es ist einfach so, die Bevölkerung wird älter, die Rentenausgaben werden damit höher und die älteren Menschen haben auch höhere Gesundheitsausgaben. Also das ist alles so eine Gemengelage, wo man weiß, wir brauchen Reformen. Das belastet den Staatshaushalt so oder so schon. Das heißt, man muss da auch Änderungen vornehmen. Wichtig ist am Ende, dass die Politik den Menschen erklärt, warum es so ist. Und wenn wir als Wahlbevölkerung da sitzen und sagen, stimmt eigentlich, ja, wir werden älter, die Ausgaben werden mehr, wenn die Beschäftigten hier in diesem Land nicht ersticken müssen vor lauter Sozialabgaben zahlen, dann müssen wir da was ändern. Das ist die Herausforderung für die Politik. Und nochmal, gleiches Thema wie eben bei den Steuern. Die Unternehmen zahlen ja auch einen Teil von den Sozialabgaben für ihre Beschäftigten. Und die dürfen nicht so hoch sein, sonst verlieren sie Wettbewerbsfähigkeit.
Und kannst du vielleicht auch noch mal ein paar Worte zur Höhe der Zinsen für Schulden und Geldanlagen sagen?
Ja, gerne. Und der Kapitalmarkt finanziert ja grundsätzlich die Schulden, die Staatsschulden und die Schulden für die Unternehmen. Das ist ja so, wenn Staat Schulden machen möchte, dann begibt er neue Anleihen am Kapitalmarkt. Das ist ja dann wieder das, wo wir als Anlegerinnen dann beispielsweise solche Papiere auch kaufen können. Und solange der Kapitalmarkt, also die Anlegerinnen und Anleger am Kapitalmarkt, solange die bereit sind, einem Staat Geld zu geben, solange die bereit sind, also auch höhere Schulden zu finanzieren, ist das alles völlig unkompliziert. Da ist es wirklich so, dann kann man sagen, dann sind auch höhere Schulden leistbar. Aber es ist eben so, wenn dann mal ein Staat mehr Schulden macht, wir sehen das an Frankreich, dann kommt der Kapitalmarkt und sagt, okay, jetzt wollen wir eine höhere Entschädigung dafür, dann steigen die Zinsen in dem Land und das tut dann all denjenigen weh, die Schulden haben, die Geld brauchen. Also Menschen, die ein Haus kaufen, die für irgendwelche größeren Ausgaben dann Geld ausleihen müssen, für die steigt der Zins. Für den Staat auch, der muss dann auch mehr Zinsen zahlen, weil er höhere Zinssätze zahlen muss. Und auch das ist dann so ein Teufelskreis mit und dann werden die Zinsausgaben immer höher, dann ist die Staatsverschuldung immer höher, die Menschen müssen höhere Zinsen zahlen, das heißt, sie haben nicht mehr so viel Geld für sonstiges Leben. Also da weiß man, schau mal lieber drauf, lieber Staat, dass du deine Schulden begrenzt hältst, damit das Risiko von dem deutlich höheren Zinsen, dass das nicht kommt. Es gibt noch eine andere Seite. Also ich habe gerade über die Schuldner geredet. Für die Sparer ist es ja gar nicht so schlecht, wenn die Zinsen höher sind. Das hatten wir jetzt gerade in den letzten Monaten oder ein, zwei Jahren, dass wir höhere Zinsen hatten. Und dann war das ja schön zum sicher Geld anlegen. Eigentlich die Sparerin, die sichere Sparerin freut sich über hohe Zinsen. Also da könnte man auch sagen, naja, für die wäre es schön, wenn sie höhere Zinsen hätten, aber der Preis dafür ist hoch, denn dann habe ich einen Staat, der hoch verschuldet ist. Und im Normalfall ist es dann auch oft so, dass mit höheren Staatsschulden höhere Inflation einhergeht. Und dann habe ich doch wieder nicht so viel von meinen Zinsen. Also hin und her fassen wir kurz zusammen. Besser ist es, wenn der Staat seine Finanzen im Griff behält, nicht so viele Schulden hat und dann lieber Reformen macht, die dazu führen, dass die Schulden auch niedrig bleiben.
Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir geht, da möchte ich auf jeden Fall keine Politikerin sein. Ja. Das scheint ganz schön schwierig, wenn nicht fast unmöglich, da eine Lösung zu finden, die alle glücklich macht und dann vor allem auch die entsprechenden Reaktionen darauf auszuhalten. Ja. Für uns Frauen heißt es aber ganz klar, es schadet nicht, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, um zum Beispiel die niedrigere Rente auszugleichen, uns da auch so früh wie möglich schon Gedanken drüber zu machen, Geld für Steuerzahlungen zu haben, möglichst keine Schulden machen zu müssen, weil die auch teurer werden könnten. Aber mit all dem verbunden ist natürlich auch die Frage, Das wird ja auch nicht einfacher, Geld übrig zu haben, das wir zurücklegen können für all diese Ausgaben.
Und das ist ja das Gemeinste. Also Geld haben ist super, aber das Geld zusammensparen, das ist ganz schön schwierig. Kurz aus der volkswirtschaftlichen Brille. Zurzeit haben wir eine hohe Sparquote. Also prinzipiell, die deutschen Haushalte sparen zurzeit ungewöhnlich viel. Also eigentlich haben wir zurzeit im Durchschnitt Geld übrig, um Geld anzulegen. Wobei ich weiß, im Durchschnitt heißt nicht, dass jede einzelne von uns genug Geld zur Verfügung hat. Aber die verfügbaren Einkommen sind deutlich gestiegen in Deutschland. Und jetzt geht es also darum, nicht nur zu sparen, sondern das Geld auch noch vernünftig anzulegen. Also das heißt, das, worüber wir ja immer wieder reden, regelmäßig investieren, breit streuen und dabei auch die Aktien nicht vergessen, weil die einfach in der Tendenz nochmal eine höhere Rendite bringen.
Und jetzt nochmal zurück zu meiner Frage von eben, was machen denn die, die zurzeit eben keine hohe Sparquote haben, weil sie zum Beispiel noch in der Ausbildung sind oder in einem Job arbeiten, der einfach nicht so gut bezahlt wird und praktisch nichts auf die Seite legen können?
Das ist jetzt die Frage an die Schwäbin, oder?
Genau.
Wie kann ich sparen, ohne viel Geld zu haben? Aber der einfache Satz lautet, schaut, wie ihr es schafft, irgendwie dann doch Geld beiseite zu legen. Gerade wenn ihr wenig Einnahmen habt, in der Ausbildung seid, viele Menschen versorgen müsst vielleicht auch. Schaut nochmal ganz genau drauf, wofür gebt ihr Geld aus? Müsst ihr wirklich alle diese Ausgaben haben? Was hatten wir da mal, Tanja, so diese ganzen Abos beispielsweise, oder? Von irgendwelchen Streaming-Diensten.
Die alle monatlich kleine Beträge haben und irgendwann verliert man, oder ich zumindest, da den Überblick.
Ich glaube, du bist da in guter Gesellschaft, Tanja, das kann ich gut verstehen. Also überprüf die Ausgaben und bei manchen Dingen vielleicht auch, wo ihr sagt, die sind zwar schön, aber ich brauche sie nicht unbedingt, wenigstens mal so eine Zeit lang aufhören und dann bleibt schon Geld übrig, das man monatlich investieren kann. Zugleich ist ja auch immer die Frage, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, eure monatlichen Einnahmen zu erhöhen? Also vielleicht dann doch einen kleinen Nebenjob zu haben oder wenn ihr ein festes Gehalt habt und das ist knapp, verhandelt mal wieder. Schaut mal wieder, dass ihr einfach ein höheres Gehalt verhandelt, damit ihr da was übrig habt. Sucht einen neuen Job, der besser bezahlt ist. Und am Ende gibt es noch einen Geheimtipp, nämlich wann auch immer euer regelmäßiges Einkommen kommt, lasst gleich dann mal so 30, 50 Euro abbuchen für einen regelmäßigen Sparplan. Und wenn das Geld weg ist, dann könnt ihr es auch nicht mehr ausgeben. Also das ist am Ende wahrscheinlich der sicherste Tipp, um da so langsam ein kleines Vermögen zusammenzusparen.
Genau, und vielleicht abschließend dazu noch, schiebt es auf jeden Fall nicht auf die lange Bank, weil ihr sagt, das Thema ist mir jetzt irgendwie zu kompliziert und ich habe keine Zeit und keine Lust, weil, da haben wir ja auch schon ganz oft drüber gesprochen, desto früher desto besser. Also und eigentlich am besten gestern anfangen, oder? Wie sagst du das immer, Gabriele?
Der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. Gestern ist leider vorbei, aber jetzt ist immer gut. Genau.
Genau. Und unsere Unsicherheiten jetzt mit Blick auf die Wahlen und die schwächelnde deutsche Wirtschaft können ja eigentlich auch ein Anreiz für uns sein, uns da jetzt mit auseinanderzusetzen.
Mhm. Auch das kann man wirklich als Anlass nehmen. Du hast recht.
Ich danke dir auf jeden Fall, liebe Gabriele, für deine Einblicke und natürlich auch unseren Zuhörerinnen fürs Reinschalten. Ich hoffe, ihr konntet wieder das ein oder andere und ein bisschen Motivation mitnehmen. Und ich hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank und bis bald.
Bis bald.